ARD.
Tachchen, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir sind Anna Planken und David Alf. Und was wir euch schon immer sagen wollten, wir arbeiten viel. Und wir arbeiten hart. Nehmen wir ernst. Wir sprechen heute mit euch darüber, wie viel Deutschland wirklich arbeitet.
Wir als Gesellschaft nämlich. Wir alle zusammen. Und ob das genug ist. Genug für die deutsche Wirtschaft, genug für unsere Sozialsysteme oder ob wir Deutschen einfach zu faul sind, wie das unser neuer Bundeskanzler durch die Blume angedeutet hat.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat das so oder so ähnlich nicht nur einmal, sondern immer wieder fallen lassen. Er meint den Vorwurf an uns alle anscheinend ernst, dass er uns, wie soll ich es netter sagen, nicht ganz so leistungsbereit findet?
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Und mit diesen Sätzen hat Merz eine Riesendebatte angestoßen. Arbeiten wir wirklich so wenig und so schlecht, weil nicht effizient? Hat Friedrich Merz recht?
Aus der Wirtschaft bekommt er viel Rückenwind für seine Worte und es gibt leider auch eine Menge Indizien dafür, dass er richtig liegt. Aber ihr kennt uns, wir geben uns nicht mit den ersten offensichtlichen Zahlen zufrieden. Wir tauchen tiefer und checken, ob wir wirklich so viel weniger arbeiten als die anderen.
Außerdem schauen wir uns einige Maßnahmen der neuen Bundesregierung an, verraten euch, was von denen zu halten ist und ob sie uns wirklich dazu bringen können, mehr zu arbeiten. Der Plus-Minus-Podcast, Wirtschaft, die euch weiterbringt. Wir starten los. Wir sind Anna Planken
und David Alf. Die schlechte Nachricht zuerst. Es ist wirklich so. Wir in Deutschland arbeiten wenig. Sehr wenig. Zu wenig. Weniger als andere. Egal, wie wir es jetzt so formulieren, in wirklich allen Statistiken zur Arbeitszeit liegen wir immer hinten. Und zwar richtig hinten. Das sehen auch neutrale Wissenschaftler so, die der deutschen Wirtschaft nicht nach dem Mund reden, wie zum Beispiel Christian Dudel vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung.
Ich denke, dass es in der Gesamtschau jetzt im Hinblick auf die Frage, wird in Deutschland besonders viel gearbeitet, die Antwort, glaube ich, schon eher nein ist.
Dementsprechend bekommt Kanzler Merz auch viel Applaus für seine Worte, vor allem aus der Wirtschaft. Sehr, sehr viele Chefinnen, Chefs, Ökonomen sehen das mit der nicht ganz so leistungsbereiten Bevölkerung ähnlich.
Gucken wir uns erstmal die Fakten an. Was steckt denn hinter unserer Arbeitsloser-Statistik?
Es gibt eine aktuelle Untersuchung vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Da steht Deutschland beim Thema Arbeitszeit auf dem drittletzten Platz. Nur in Frankreich und Belgien wird noch weniger gearbeitet. Weltweit wurden wichtige Industrienationen verglichen und ganz oben steht Neuseeland. Hier wird weltweit am meisten gearbeitet. Rund 1400 Stunden pro Jahr und pro Einwohner. In Deutschland etwas mehr als 1000. Das ist schon ein Unterschied. Die arbeiten fast 400 Stunden mehr im Jahr.
Also kommen wir zu dem Schluss, Friedrich Merz hat recht. Auch wenn wir beim Europäischen Statistikamt nachgucken, das hat nicht die Jahres-, sondern die durchschnittliche Wochenarbeitszeit verglichen, ist Deutschland auf dem viertletzten Platz in Europa. Friedrich Merz hat recht.
Passt leider auch zu den Daten, die die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, vor einigen Monaten vorgelegt hat. Deutschland, Schlusslicht in Europa, weltweit, drittletzter. Friedrich Merz, den Rest könnt ihr euch dazu reimen.
Aber eins haben wir noch. Eine Untersuchung zur Lebensarbeitszeit. Also jede Stunde unseres Lebens, die wir gearbeitet haben, zusammengerechnet. Die hat das Roman-Herzog-Institut gemacht. Das ist eine Denkfabrik rund um die bayerische Wirtschaft. Und auch die sagen, Surprise! Deutschland arbeitet schlecht, landet auch bei der Lebensarbeitszeit hinten. Auf dem vorletzten Platz, nur Luxemburger arbeiten noch weniger. Friedrich Merz und so weiter und so fort.
Aber wir hoffen, ihr habt dieses Aber schon die ganze Zeit im Hintergrund durchgehört und nicht geglaubt, dass wir die neuen Pressesprecher von Friedrich Merz sind. Vielleicht könnt ihr euch an unsere Podcast-Folge zu den Krankentagen erinnern. Da hieß es ja immer, die Menschen in Deutschland sind überdurchschnittlich viel krank. Ja, stimmte aber nur halb. Das Problem waren Statistiken, die in jedem Land anders sind. Das hat uns Arbeitsmarktforscher Enzo Weber erklärt.
Da gibt es verschiedene Befragungen mit verschiedenem Aufbau, mit verschiedener Ausrichtung, mit verschiedener Detailtiefe. Da gibt es verschiedene Quellen, die eingehen, die Methoden unterscheiden sich.
Und genauso ist es bei den Arbeitszeiten. In Tschechien zum Beispiel werden die Beschäftigten selber gefragt, wie viel sie arbeiten. Kann man ja sagen, was man will, ne? In Deutschland fließen in diese Arbeitszeitberechnungen 20 verschiedene Statistiken mit rein. Also wir arbeiten vielleicht nicht besonders viel, aber bei der Erhebung sind wir besonders gründlich.
Vielleicht. Aber vor allem sind die Arbeitsmärkte dieser Welt oft überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Wenn wir mal auf die allererste Studie gucken, die wir vorhin zitiert haben, drittletzter Platz für Deutschland unter den wichtigsten Industrienationen der Welt. Zur Wahrheit gehört halt auch, diese Statistik rechnet alle Menschen im erwerbsfähigen Alter ab 15 Jahren ein.
Ja, ich sag jetzt meiner Tochter auch, ab morgen bitte nicht mehr zur Schule, sondern arbeiten gehen. Klar ist, dass wir bei einer solchen Statistik natürlich schlecht aussehen müssen, weil bei uns die meisten Jugendlichen mit 15 noch eine ganze Weile zur Schule gehen. Statistische Arbeitszeit gleich null.
In anderen Ländern ist sowas anders und deshalb verzerrt so eine Alterseinteilung die Statistik natürlich zu unseren Ungunsten. Aber wir hauen zum Thema deutsche Faulheit jetzt die erste positive Deutschland-Schlagzeile raus.
Mhm. Im Jahr 2023 haben wir Menschen in Deutschland so viel gearbeitet wie noch nie seit der Wiedervereinigung. 55 Milliarden Stunden im ganzen Jahr. Und jetzt lautet die Frage, wie passt denn das zusammen, dass wir auf der einen Seite einen Gesamtstundenrekord aufstellen und euch auf der anderen Seite die ganze Zeit erzählen, wir arbeiten zu wenig?
Das hat damit zu tun, dass in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr Menschen gearbeitet haben. Und wir haben eine vergleichsweise niedrige Arbeitslosigkeit. Insgesamt wurden mehr Arbeitsstunden abgeleistet. Und trotzdem, guckt man sich die Arbeitszeit pro Kopf an, dann ist sie runtergegangen. Warum?
Die Antwort heißt Teilzeit. Wir haben in Deutschland eine mega hohe Teilzeitquote. Vor allem bei Frauen. Von denen arbeitet ungefähr die Hälfte in Teilzeit. Und das führt in der Statistik dazu, dass zum Beispiel in Spanien zwar weniger Frauen arbeiten, aber die arbeiten, tun das fast immer zu 100%. Und damit erreicht Spanien statistisch mehr pro Kopf Arbeitszeit als wir.
Fassen wir mal zusammen. Hat Friedrich Merz recht? Arbeiten wir in Deutschland wenig? Zu wenig? Weniger als die meisten anderen? Die Statistiken geben das auf den ersten Blick her, aber Vergleiche sind hier eben total schwierig und es gibt bei der Arbeitszeit auch viele Punkte, die für Deutschland sprechen. Viele Menschen in Arbeit, niedrige Arbeitslosigkeit, aber wir haben eben eine sehr hohe Teilzeitquote, die die Statistik verzerrt.
Und ich finde ja, über das Wichtigste haben wir noch gar nicht gesprochen. Die reine Anwesenheit im Büro, ja, die sagt ja noch gar nichts darüber aus, ob auch wirklich gut gearbeitet wird. 10 Raucherpausen am Tag machen eine ganze Arbeitsstunde, wenn man das zusammenrechnet.
Ja, gibt's dazu eine Statistik? Das ist ja wahnsinnig schwer zu erfassen oder gar zu zählen. Wie will man denn sowas messen? Wie effektiv ist eigentlich eine Arbeitsstunde? Wie viel Wirtschaftsleistung erbringe ich? Wie viele Pinkelpausen mache ich eigentlich?
Ja, um sowas wie Arbeitseffizienz zu messen, gibt's einen einfachen Trick. Man nimmt das berühmte Bruttoinlandsprodukt, das BIP oder BIP, also alles, was in Deutschland an Waren und Dienstleistungen produziert und erbracht wird, und teilt diese riesige Summe durch alle Arbeitsstunden und alle Menschen, die diese Arbeitsstunden erbracht haben. Und dann kann man sehen, wie produktiv die einzelne Arbeitsstunde war.
Und jetzt wird's sehr spannend. Wo liegt Deutschland da, nachdem wir ja bei der reinen Anzahl der Arbeitsstunden so abgelost haben? Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat uns ja bei der reinen Arbeitszeit auf den drittletzten Platz verfrachtet. Genau dieses Deutsche Institut für Wirtschaft hat aber auch festgestellt, dass Länder mit relativ niedrigen Wochenarbeitszeiten dafür aber oft sehr produktiv sind. Und das gilt auch für Deutschland.
Wir erwirtschaften pro Kopf jedes Jahr ein Bruttoinlandsprodukt von rund 50.000 Euro. Das ist in Europa im oberen Bereich. Trotz oder, wer weiß, vielleicht auch wegen der wenigen Stunden. Wir halten also fest, wenige Arbeitsstunden bedeuten nicht automatisch, dass ein Land nichts leistet. Dazu gibt es sogar ein interessantes Gegenbeispiel. Das heißt Griechenland. Statistisch gesehen arbeiten die Menschen dort pro Woche sehr viel, aber das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist in Griechenland nicht halb so groß wie bei uns. Wir arbeiten weniger Stunden, aber produzieren in der Zeit mehr.
Es ist Gegenteil von faul, würde ich sagen. Das ist eine deutliche Einschränkung für unsere These. Friedrich Merz hat recht. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, unsere Produktivität ist zuletzt leicht gesunken. Heißt, wenn wir berechnen, wie viel wir arbeiten und was wir in dieser Zeit herstellen, leisten, dann geht die Wirtschaftsleistung pro Kopf zurück. Und das muss uns tatsächlich zu denken geben. Da gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Also hat Friedrich Merz doch auch wieder ein bisschen recht. Wir arbeiten heute weniger effektiv als noch vor ein paar Jahren, wenn auch auf hohem Niveau.
Über eine Sache müssen wir deshalb dringend sprechen, nämlich über den wahren Grund, warum sich die Bundesregierung überhaupt intensiv mit unserer Arbeitszeit beschäftigt. Warum das so ein heißes Thema ist. Und das liegt an einem entscheidenden Punkt. Wir haben sehr viele ältere Menschen in Deutschland und zwar jedes Jahr mehr ältere Menschen.
Und was viele nicht wissen, das ist wirklich der Hauptgrund, warum bei uns so heiß über mehr Arbeiten diskutiert wird. Die Bundesregierung sorgt sich ja nicht nur um die Wirtschaft, sie sorgt sich auch um unsere Sozialsysteme. Denn die sind nur ausschließlich ganz allein komplett abhängig von Arbeit. Wer arbeitet, zahlt in die Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung, in die Krankenversicherung. Und wer mehr arbeitet, der zahlt mehr in die Sozialsysteme.
Dass unser, ja durchaus großzügiger Sozialstaat funktioniert. Das hängt also extrem stark davon ab, wie viele Menschen in Deutschland arbeiten und dass sie am besten so viel wie möglich arbeiten. Denn je mehr gearbeitet wird, desto höher die Abgaben, die wir an den Staat abführen. Und wenn wir weniger werden, dann müssen die, die da sind, mehr arbeiten, um das abzufangen und aufzufangen. Das Loch in den Sozialkassen und das Loch auf dem Arbeitsmarkt.
Dass es im Restaurant nicht mehr klappt mit dem Service, dass mein Paket nicht schnell von A nach B kommt, dass Oma keine Pflegehilfe findet, das haben wir schon tausendmal gehört. Es nervt und trotzdem ist es wahr. Der Fachkräftemangel macht es nötig, dass alle, die jetzt schon arbeiten, am besten mehr arbeiten und alle, die noch nicht arbeiten, schnell anfangen zu arbeiten.
Ist das jetzt wieder ein Plädoyer an meine Tochter?
Keine Nein, die darf noch. So ein Jahr.
Okay. Deshalb ist die politische Diskussion gerade auch voll von Argumenten für mehr arbeiten, länger bis zur Rente arbeiten, das kennen wir ja schon, aber jetzt halt auch noch mehr. Und deshalb gibt es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung auch viele Maßnahmen, die das bewirken sollen, die es uns leichter machen sollen, mehr arbeiten wollen, zu müssen, dürfen, zu können. Und auf ein paar dieser Vorschläge schauen wir jetzt mal.
Wir haben uns bewusst drei Maßnahmen rausgesucht, die ganz konkret sind und einfach umzusetzen scheinen. Und starten mit der flexiblen Wochenarbeitszeit. Die steht im Koalitionsvertrag und klingt erstmal ganz schön. Die Idee, ich muss nicht jeden Tag eine feste Stundenanzahl am Stück arbeiten, sondern kann mir meine Arbeit über die Woche einteilen, sodass ich auf meine Stunden komme. Ich kann also mal unterbrechen, um die Kinder abzuholen oder einzukaufen und dann wieder weitermachen.
Ich könnte aber auch 4 Tage ganz viel arbeiten, länger als 8 Stunden und dann Freitag freimachen. Hauptsache, ich komme am Ende der Woche auf das, was in meinem Arbeitsvertrag steht. Aber ist das in der Praxis auch wirklich so attraktiv? Gewerkschaften, die toben, weil sie sagen, hier werden ohne Not sinnvolle Regeln aufgeweicht.
Wir wollen 8-Stunden-Tag statt Hamsterrad und deswegen Hände weg vom Arbeitszeitgesetz.
Das ist Jasmin Fahimi, die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Aber die ist nicht alleine skeptisch. Auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat Sorge, dass mit diesem neuen Modell 12-Stunden-Tage möglich wären. Und zwar selbst, wenn vorgeschriebene Pausen und Abstände zwischen 2 Schichten eingehalten werden.
Lange Arbeitstage sind aber nicht gesund. Je länger die Arbeitszeit, desto mehr Gesundheitsprobleme. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Und für wen ist denn so eine freie Einteilung überhaupt möglich, ist die Frage. Für welche Berufsgruppen? Kann der Dachdecker sagen, oh, ich mache dann heute nur 6 Stunden und dafür morgen 12? Oder der Klempner oder die Krankenschwester?
Das muss mega gut organisiert sein im Betrieb. Wir haben ja Beispiele, wo Unternehmen sehr flexibel sind, 4-Tage-Wochen ausprobieren. Dazu könnt ihr gerne noch eine Podcast-Folge von uns nachhören. Den Link stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Aber einfach so nur die Zeit vom Tag auf die Woche umzustellen, das hat in unserer Praxis-Checkliste schon ein paar Minuspunkte. Also es klingt jetzt nicht nach der Patentlösung, die Arbeit automatisch so attraktiv macht, dass wir da alle gleich mehr arbeiten.
Naja, vielleicht ein zweiter Vorschlag, der diskutiert wird. Der lautet, wir könnten in Deutschland einen Feiertag streichen. Steht zwar nicht im Koalitionsvertrag, aber wird seit Monaten heftig diskutiert. Einige Ökonomen hatten das vorgeschlagen. Jetzt ist es aber übrigens nicht so, wie gerne mal erzählt wird, dass Deutschland so wahnsinnig viele Feiertage mehr hätte als andere Länder. In Europa liegen wir im Mittelfeld.
Dafür haben wir sehr viele Urlaubstage. Aber egal, ob wir das jetzt gut oder schlecht finden, hier liegen die Vorteile viel klarer auf der Hand als bei der Wochenarbeitszeit. Ein Werktag mehr, wir arbeiten mehr, das Bruttoinlandsprodukt steigt, die Wirtschaft wächst durch diesen einen Tag allein um 0,2 bis 0,3% mehr aufs Jahr gesehen, weil ein paar Milliarden Euro mehr erarbeitet werden. Je nach Berechnung zwischen 5 und 11 Milliarden an diesem einen Tag. Auch Clemens Fuß, der Chef des IFO-Instituts, findet das deshalb gut.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wann man das macht. Ist das im Sommer, wenn die Bauwirtschaft aktiv ist zum Beispiel, oder im Winter? Aber so von der Größenordnung reden wir hier etwa um 8 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung. Das ist jetzt überschaubar, aber der Feiertag ist eben auch nur eine Stellschraube.
Aber auch bei IFO-Chef Fuß klingt das jetzt nicht so, als ob das die Universallösung für mehr Arbeitsstunden ist. Und sie hat natürlich auch Nachteile. Einzelne Wirtschaftsbereiche verlieren, wenn ein Feiertag wegfällt. Tourismus zum Beispiel, Freizeit, Gastronomie. Und die Akzeptanz in der Gesellschaft ist, wir sagen es so hart wie es ist, quasi gar nicht vorhanden. Feiertage streichen finden nicht nur Kirchen und Gewerkschaften doof, sondern wir alle. In sämtlichen Umfragen übrigens. Der Gegenwert ist halt doch abstrakt, ne, wenn da was von 8 Milliarden genannt wird. Auch wenn es für Deutschland jetzt um diese Milliarden Euro geht und sich das eigentlich ganz gut anhört, ein Feiertag weg für ein paar Zehntel plus beim BIP, boah, das ist schwer vermittelbar.
Der dritte konkrete Vorschlag, über den wir reden, der steht wieder im Koalitionsvertrag. Wer Überstunden macht, soll mehr davon haben. Überstundenzuschläge sollen steuerfrei werden. Wir betonen Zuschläge. Oft klingt das nämlich so, als würden die kompletten Überstunden, also Stundenlohn plus Zuschlag, steuerfrei. So hat das auch schon der bayerische Ministerpräsident in der Rede formuliert. Aber hupsi, es stimmt gar nicht. Es geht nur um die Zuschläge.
Trotzdem soll es ein Anreiz sein. Es soll sich mehr lohnen, mehr zu arbeiten, weil mehr netto übrig bleibt. Allerdings wird in Deutschland die Hälfte aller Überstunden gar nicht bezahlt. Also, dann wird es auch keine Zuschläge geben und dann wird diese Regelung überhaupt nicht greifen. Und außerdem, die neue Regelung soll nur für Vollzeitkräfte gelten. Deshalb sprechen viele schon von einem Männergesetz. Ernsthaft, ein Männergesetz. Denn viele Frauen in Teilzeit hätten gar nichts davon. Wie das zustande kommt, erklärt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.
Wenn man es auch bei Teilzeitbeschäftigten machen würde, dann würde man den Weg eröffnen, dass man einfach aus Vollzeit die Arbeitszeit reduziert und die übrigen Stunden als Überstunden deklariert und sich die dann steuerfrei stellen lässt.
Cool. Ja, klingt logisch. Aber der Gedanke ist nachvollziehbar. Was bringt aber dieser Vorschlag dann? Eigentlich nichts, sagt Arbeitsmarktforscherin Yvonne Lott von der Hans-Böckler-Stiftung.
Also für mich klingt das eher danach, dass es eher ein Fehlanreiz ist und das, was eigentlich gewonnen werden soll, nämlich auch die Hebung des Erwerbspotenzials von Frauen, also das zu steigern, dass das eigentlich dann genau in die entgegengesetzte Richtung geht.
Soweit die drei Vorschläge, die wir unter die Lupe genommen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so richtig gezündet hat da jetzt keiner, oder?
Aber da ist noch eine Sache, die wir loswerden wollen. Wir haben ja jetzt die ganze Folge lang über Arbeit gesprochen und eine Art der Arbeit immer ausgeklammert. Das, was immer so selbstverständlich nebenher gearbeitet wird, aber auf keiner Lohnrechnung auftaucht.
Kinder bekochen, versorgen, anziehen, wickeln, waschen, putzen. Diese unbezahlte Arbeit, die zum Leben natürlich dazugehört und gemacht werden muss, ist keine Kleinigkeit, sondern ein kompletter Job neben dem Job. Es gibt Berechnungen, die davon ausgehen, dass eine Mutter im mittleren Alter, also so zwischen 35 und 44, 43 Stunden in der Woche mit Kinderbetreuung verbringt. 43 Stunden. Wie soll da ein Vollzeitjob mit 40 Stunden noch draufpassen? Das geht ja meistens nicht.
Und ich weiß, dass es in einigen Haushalten mittlerweile anders ist. Du weißt, wie viel Zeit du für Kinder und den Familienhaushalt aufwendest. Wir zu Hause machen auch totales 50-50. Aber auch wenn Männer sich in vielen Familien mehr einbringen als früher, die meiste von dieser Nicht-Lohnarbeit, die zu machen ist, die landet immer noch bei den Frauen. Haushalt quer durch alle Altersklassen bei Frauen zwischen 12 und 13 Arbeitsstunden pro Woche. Männer haben ein bisschen aufgeholt, liegen aber aktuell bei 6 Wochenstunden.
Frauen sitzen also nicht zu Hause und warten, dass sie ihren Teilzeitjob aufstocken können.
Kann man nicht so sagen.
Und deshalb findet auch der Sozialwissenschaftler Stefan Sell diese ganze Teilzeitdebatte
unfair, weil man den Eindruck erweckt, Teilzeitarbeit, was überwiegend Frauen machen, bedeutet, dass die zu wenig arbeiten. Nein, das ist schlichtweg nur, dass man die andere, die unbezahlte, die Nichterwerbsarbeit, dass man die nicht wahrnimmt und nicht entsprechend würdigt.
Botschaft angekommen. Einfach mal an dieser Stelle ein Gruß an alle, die da draußen unbezahlt und selbstverständlich einen kompletten zweiten Job abreißen.
Ja.
Wir wissen ganz gut, was ihr da leistet. Und finden, auch wenn ihr dafür keinen Arbeitsvertrag habt und es in keiner Arbeitszeitstatistik auftaucht, das darf in dieser ganzen Debatte um faul und nicht faul arbeiten wir zu wenig nicht vergessen werden.
Okay, wenn wir jetzt nochmal auf all das zurückgucken, was wir heute zu Arbeitszeiten und Stunden besprochen haben, dann frage ich mich, bei dem schlechten Gefühl, wir arbeiten zu wenig, unsere Sozialsysteme brauchen uns fleißiger, hat da irgendwer Bock, mehr zu arbeiten? Darum sollte es vielleicht ja auch gehen, dass wir sagen, ja, ich übernehme das Projekt, ich hau mich da richtig rein, gerne. Wenn man Beschäftigte gefragt hat, warum sie in ihrer Firma gerne was leisten, dann kommen Antworten wie gute Führung, gute Kommunikation, transparente Entscheidungen. Ich kann mich mit dem Laden identifizieren. Sowas kann natürlich kein Politiker in einen Koalitionsvertrag reinschreiben.
Ich bin mir nicht sicher, ob die politische Diskussion, die da jetzt angestoßen worden ist, mehr Bock auf mehr Arbeit macht. Nach dem Motto, wir sind quasi daran schuld, dass es der Wirtschaft nicht gut geht, weil wir zu wenig arbeiten. Expertinnen und Experten finden, das mit der Arbeitszeit ist so komplex und so riesig, wir brauchen ein großes Maßnahmenpaket, keine Einzellösung. Das sagt auch IFO-Chef Clemens Fuß.
Kinderbetreuung verbessern, Betreuungsmöglichkeiten für ältere Menschen. Es wird nur nicht reichen, wenn wir an einzelnen Stellschrauben drehen, insbesondere angesichts der demografischen Entwicklung, sondern wir müssen an alle Stellschrauben denken.
Natürlich muss die Kita-Betreuung weiter ausgebaut werden. Das umstrittene Ehegattensplitting könnte wegfallen, also Änderungen bei der Besteuerung. Aber auch weiche Themen wie gute Führung sind wichtig. Da haben wir in Deutschland noch Nachholbedarf. Und zu so einem Paket könnte auch ein Vorschlag gehören, über den wir geredet haben, nämlich Feiertag weg oder steuerfreie Überstundenzuschläge. Für sich genommen bringen diese Maßnahmen leider wenig. Das ist also insgesamt ein richtig dickes Brett.
Unsere Kernfrage war ja immer wieder, hat der Bundeskanzler, hat Friedrich Merz recht, wenn er meint, dass wir in Deutschland zu wenig arbeiten? Wir würden nach allem, was wir jetzt gehört haben, energisch bestreiten, dass wir faul sind und alle nur auf das Life in der Work-Life-Balance schielen. Aber wir haben in Deutschland Probleme beim Thema Arbeit. Die Produktivität geht zurück, die Sozialkassen wackeln, es fehlen Arbeitskräfte. Und wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir darüber diskutieren, wie wir in Zukunft arbeiten wollen und können. Vielleicht nicht ganz so polemisch, wie das im Moment manchmal passiert.
Und das haben wir hoffentlich geliefert heute. Eine vernünftige Diskussion zum Thema mit vielen verschiedenen Aspekten und haben euch damit ein bisschen weitergebracht.
Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert uns doch gerne und hört demnächst in Zukunft jeden Mittwoch einfach so als Morgenroutine gerne den Plus-Minus-Podcast. Wir kommen jeden Mittwoch neu raus und dann könnt ihr uns auch gerne schreiben an plus-podcast@ard.de.
Wir sagen Danke dem Autor dieser Folge, Michael Wegmer.
Mit Recherchen von Stefanie Geißler.
Redakteurin ist Sina Rosenkranz.
Und in der Technik Jens Baumgart. Dank euch.
Und dir sage ich auch Danke.
Ja, bis und du hast richtig schön, toll, dass du, das, ja, danke, dass
ich
du
weiß,
mir,
was
deine,
jetzt kommt.
Ja, dass du mir deine Arbeitszeit geschenkt hast.
Dass ich gar nicht faul war, dass ich hier richtig voller Elan gesessen habe.
Und weißt du, deine Kinder würden auch sagen, wie von wegen Papa faul, der ist doch nur bei der Arbeit. Der
genau.
Hat doch, ne? So sind die.
Wofür sage ich bei den Kindern? Oh, ich muss los. Tschüss.
Ciao. Wir haben aber noch einen Tipp für euch zum Schluss. Den Podcast-Tipp und diesmal geht's um News. 7 Tage wach ist der rbb24-Podcast mit dem etwas anderen Blick auf die Woche. Die Journalisten und Freunde Christoph Schrack und Hendrik Schröder sind gut informiert und selten einer Meinung. Jedes Wochenende nehmen sie sich die 2 bis 3 wichtigsten Themen vor, vom Bundestag über internationale Konflikte bis hin zu Wirtschaft oder Naturkatastrophen.
Die beiden liefern sich einen respektvollen Schlagabtausch mit Mehrwert. Da könnt ihr euch nicht nur schlau machen über die Themen der Woche, sondern euch auch euren eigenen Standpunkt suchen und ihn finden, weil ihr eben unterschiedliche Perspektiven hört. Diesen Podcast hört ihr in der ARD Audiothek.